Der Predigttext findet sich bei Markus, Kapitel 9, die Verse 42 bis 50. Ich lese ihn zunächst. Wo Jesus spricht, wer einen dieser Kleinsten, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Nein, sie haben sich nicht verhört. Diese Sätze mit ihrer krassen Sprache stehen wirklich in der Bibel. Und ja, das hat wirklich Jesus Christus selbst gesagt. Wir haben nicht den geringsten Anlass, die historische Qualität unserer Quelle, aus der Bruder Norzig gelesen hat, in Frage zu stellen. Diese direkte Sprache, sie irritiert uns. Aber immerhin hilft dieser Text, um ein Vorurteil gleich abzuräumen. Nämlich das Vorurteil, der christliche Glaube sei harmlos. Er bestünde vor allem aus milden Ratschlägen und freundlichen Regeln, wie man zu allen Menschen nett sein könnte. Letztlich aber würde er die Probleme nur zukleistern und mit einem täuschenden Zuckerguss kurzfristig überdecken. Nun, diese Verse, die Sie gehört haben, klingen wahrlich nicht nach Zuckerguss. Hier wird eher Salz in die Wunden gestreut. Der Zuckerguss-Vorwurf war ja durch Karl Marx berühmt gemacht worden. Mit seiner These Religion ist das Opium des Volkes. Und damit wollte er sagen, das ist die kurzfristige, täuschende Wirkung der Religion, ein bisschen Trost, ein bisschen Hoffnung auf Zukunft, aber es hilft nicht wirklich. Opium des Volkes. Und später wurde aus Marx Worten über die Wirkung von Religion der Vorwurf an die Herrschenden. Sie würden die Religion gezielt benutzen. Sie würden die Religion gezielt instrumentalisieren. Und dann wurde aus dem Opium des Volkes, Religion ist Opium für das Volk. Also als ein Narkotikum, als ein Betäubungsmittel, das man gezielt verabreicht, um die Leute ruhig zu stellen. Marx meinte mit Religion vor allem den christlichen Glauben. Und unser Text hier beweist das Gegenteil. Von wegen Opium. Statt zu beruhigen, regt er auf. Statt zu vertrösten, droht er oder fordert zumindest heraus. Und das ist der große Vorteil, ein großer Vorteil einer Predigtreihe. Wir haben uns ja vorgenommen, das ganze Markus-Evangelium auszulegen, Woche für Woche. Dann kann man sich um einen solchen Text nicht herumdrücken. Wenn wir diesen Text übergehen würden, würde das sofort auffallen und dann würden viele sagen, na ja, weil da das H-Wort drin vorkommt in diesem Text. Also H wie Hölle, darum haben sie über den nicht gepredigt. Und weiter, diese Worte von Jesus wurden ja nicht im luftleeren Raum gesprochen. Es gibt ja einen historischen Zusammenhang. Diese Worte fallen in eine ziemlich angespannte Situation im Jüngerkreis. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Es gab ein Gerangel um Posten, um Einfluss. Wer ist der Größte, fragten die Jünger ganz offen. Und jeder wollte es möglichst selber sein. Worum machen die sich alles Gedanken? Und das in einer Situation, die äußerlich immer kritischer wird. Zielpunkt ist ja der Leidensweg Jesu in Jerusalem. Wir haben heute den Sonntag vor der Passionszeit. Darauf geht's zu. Worum machen wir uns nicht alles Gedanken? Mit welchen Nebensächlichkeiten zermartern wir uns manchmal das Hirn? Worauf verschwenden wir unsere Energien? Und darum lenkt Jesus jetzt den Blick der Jünger und unseren Blick, unseren Fokus auf ein Problem, das sie wirklich ernst nehmen müssen. Auf ein Problem, mit dem sie sich wirklich auseinandersetzen müssen und wir möglicherweise auch. Und darum lautet das Thema dieser Predigt heute Morgen: ein echtes Problem schonungslos aufgedeckt. Ein echtes Problem schonungslos aufgedeckt. Worin besteht das Problem? Jesus nennt das Wort viermal kurz hintereinander. Also das kann man gar nicht übersehen und die Jünger konnten es gar nicht überhören. Es ist das Wort zum Abfall verführen. Sie finden das in Vers 42, in Vers 43, in Vers 45 und in Vers 47. Wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Jesus sagt: hütet euch davor. Andere, Vers 42, oder euch selbst, ab Vers 43, zum Abfall zu verführen. Was heißt das? Im Griechischen steht da das Wort skandalizo. Das kennen wir alle von dem uns vertrauten Begriff Skandal. Und wenn man in ein griechisches Wörterbuch schaut, dann bedeutet skandalizo zunächst mal jemanden zur Sünde verführen. Skandalizo heißt jemanden zur Sünde verführen oder verleiten. Und deswegen hat das die Luther-Übersetzung hier mit Abfall übertragen. Also Abfall von Gott, jemand zur Sünde verführen. Und dann gibt es noch eine zweite Bedeutung. Das heißt, jemanden aufbringen, jemanden empören. Aber hier ist eindeutig gemeint, jemanden zur Sünde verführen. Die Schlachter-Übersetzung übersetzt es so: jemandem Anstoß zur Sünde geben. Und in der English Standard Version heißt es to cause someone to sin. Also jemanden dazu zu bewegen, zu sündigen. Und damit sagt Jesus: Leute, wenn es ein Problem gibt, bei dem ihr es euch nicht leisten könnt, das auf die leichte Schulter zu nehmen, dann ist es das. Das Problem der Sünde. Ein echtes Problem. Warum? Weil die Sünde, und das ist jetzt ein wichtiger Satz, weil die Sünde das eine entscheidende Verhältnis, in dem wir leben, vergiftet. Das eine entscheidende Verhältnis, in dem wir leben, wird durch die Sünde vergiftet. Jeder Vergleich hat ja seine Grenzen. Aber mir geht es jetzt um die Exklusivität dieses einen Verhältnisses, an dem alles hängt. Stellen Sie sich ein Embryo vor im Mutterleib. Dieser Embryo lebt in einem exklusiven Verhältnis zu seiner Mutter. Die Mutter ist durch nichts zu ersetzen. Dieses eine Verhältnis des Embryos entscheidet über sein ganzes Wohl und Wehe, über sein Überleben. Nur mit der Mutter ist er durch die Nabelschnur verbunden. Auch andere nehmen Einfluss, der Vater, der ab und zu mal gütig ihm zuspricht vielleicht, oder die Frauenärztin oder wer auch immer. Andere nehmen Einfluss. Aber nur mit der Mutter ist das Ungeborene durch die Nabelschnur verbunden. Und wenn dieses eine Verhältnis jetzt beeinträchtigt wird, sagen wir, wenn die Nabelschnur abgedrückt wird oder irgendwie verengt wird, dann kann es lebensgefährlich werden, weil Sauerstoff und Nährstoffe nicht mehr ausreichend zugeführt werden und Giftstoffe nicht mehr richtig abtransportiert werden. Es kommt alles auf dieses eine Verhältnis an. Das entscheidet über Leben und Tod. Und so bewertet die Bibel die Situation eines jeden Menschen. Wir leben ja in vielen wichtigen Beziehungen, die uns prägen, die uns beeinflussen, in Beziehung zu unserem Ehepartner, in Beziehung zu unseren Kindern, Freunden, Eltern und so weiter. Aber eine einzige Beziehung entscheidet über unser Schicksal und das ist die Beziehung zu unserem Schöpfer. Diese eine exklusive Beziehung. Ohne diese Beziehung würden wir gar nicht existieren. Denn dieser eine wird das letzte Wort über unser Leben sprechen. Nicht umsonst sagen wir, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und im Hebräerbrief Kapitel 1 wird deutlich, dass jeder Atemzug daran hängt, dass Gott uns das ermöglicht. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und dieses eine entscheidende, exklusive Verhältnis, das über uns bestimmt und entscheidet, ist vergiftet. Von unserer Seite aus. Und da endet das Bild, da bricht das Bild auseinander, denn der Embryo kann ja nichts dafür, wenn da etwas passiert mit der Nabelschnur. Aber wir sind schuld an diesem vergifteten Verhältnis zu Gott. Und dieser vergiftete Zustand, den wir selbst verschuldet haben, den nennt die Bibel Sünde. Und die ganze Heilige Schrift macht deutlich, dass jeder Mensch davon betroffen ist. Der Apostel Paulus hat das im Römerbrief klassisch formuliert, Römer 3 ab Vers 9, dass alle Juden wie Griechen, also Juden wie Heiden, unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Und dann nochmal Römer 3, Vers 23, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und das Gift, das diese Beziehung vergiftet, kommt aus unserem Herzen. Das Misstrauen gegen den Gott, dem wir alles verdanken, der Stolz, mit dem wir uns nicht beugen wollen, die Selbstgerechtigkeit, mit der wir selber Gott sein wollen und selbst, wenn wir Gott als Nothelfer mal herbeizitieren, wir wollen unser eigener Gott sein. Das ist das Gift, das aus unserem Herzen kommt, das diese Beziehung vergiftet und zur Sünde verführen. Skandalizo heißt nun, noch mehr Gift in dieses Verhältnis reinzuspritzen. Jetzt immer weiter zu vergiften. Und aus diesem Einbruch mit Gott folgen dann viele weitere Brüche. Alle anderen Brüche sind eine Folge dieses Urbruchs gewissermaßen, wie es in dem berühmten Zitat von Antoine de Saint-Exupéry heißt, dem Erfinder des kleinen Prinzen. Er hat es so ausgedrückt: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos. Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Antoine de Saint-Exupéry. Aus dem einen Bruch folgen all die anderen. Und Gott hat uns ja seine Gebote in zwei Tafeln gegeben. Die erste Tafel betrifft das Verhältnis zu Gott. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und ehren. Du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Und die zweite Tafel betrifft dann unser Verhältnis zu unserem Nächsten. Die Eltern ehren, die Wahrheit sagen, treu bleiben in der Ehe und so weiter. Und die Zerstörung des Verhältnisses, das in der ersten Tafel geregelt wird, zieht immer auch die Beschädigung des Verhältnisses nach sich, von dem die zweite Tafel spricht. Und dass die Welt nicht völlig im Chaos versinkt, hat seinen Grund nur darin, dass Gott seine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen lässt, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, Matthäus 5, 45. Über Gerechte und Ungerechte. Die Theologie nennt das allgemeine Gnade. Das heißt, die Gnade, die Gott jedem Geschöpf gibt, unabhängig davon, wie es zu ihm steht, ob es glaubt oder nicht, ob es betet oder lästert. Allgemeine Gnade. Und deswegen kann es trotzdem noch glückliche Ehen geben, auch unter Heiden. Treu sorgende Familien, auch unter Heiden. Echte menschliche Anteilnahme, auch unter Heiden. Auch derjenige, der Gott ablehnt, trägt noch Gottes Fingerabdruck als sein Geschöpf. Und trotzdem ist die entscheidende Beziehung zerstört. Und es ist eine Binsenweisheit, dass nicht nur die Jünger damals dieses Giftproblem der Sünde massiv unterschätzt haben. Ich habe ein kleines privates Forschungsprojekt laufen, das Sie mit ein wenig Humor zur Kenntnis nehmen müssen. Ich sammle nämlich leere Spucktüten aus Flugzeugen. Also bei Ihrem nächsten Flug, wenn Sie die Tüte nicht brauchen, was ich Ihnen von Herzen wünsche, bringen Sie sie bitte mit. Diese Spucktüten haben meistens nette Aufdrucke mit verharmlosenden Sprüchen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Da wird ja dieses Problem, dass wenn man diese Tüte nun wirklich brauchen sollte, das soll ja dann etwas kleingeredet werden. Zum Beispiel, take it with a smile, also nimm es mit einem Lächeln. Oder wir nehmen es nicht persönlich, wenn man dann der Stewardess die Tüte überreicht. Und meine These ist nun, der ich in diesem kleinen Forschungsprojekt nachgehe, diese Sprüche sind typisch dafür, wie die meisten Menschen das Problem der Sünde einschätzen und angehen, nämlich verharmlosend und beschönigend. Das ist die Botschaft dieser Tüten. Allerdings gab es neulich schon mal eine ernstere Tüte von der Aegean Airlines, die habe ich sogar mitgebracht. Da war zu lesen, diese Tüte kann nach Gebrauch biologischen Giftmüll enthalten. Also, this bag may contain biohazardous waste after use. Das war also schon ein bisschen ernster. Aegean Airlines, vielleicht eine ernsthafte Airline, aber das war eine Ausnahme. Normalerweise verharmlosen wir das Problem der Sünde, wofür diese Tüten ein Indiz sind, und werden damit unrealistisch im Hinblick auf bestimmte Entscheidungen und Prioritäten in unserem Leben, weil wir diesen Faktor nicht berücksichtigen, sondern ausblenden. Und darum diese drastische Sprache, mit der Jesus unsere Verharmlosungsstrategie aufdeckt, mit der Jesus unsere Fehleinschätzung korrigieren will. Und wichtiger noch als die Sprache sind die Argumente, die Jesus uns zu bedenken gibt. Und ich will versuchen, diese Argumente jetzt kurz auf den Punkt zu bringen. Die Frage heißt also, was macht Jesus, damit wir ein realistisches Verhältnis zur Sünde gewinnen? Und das Erste, er zeigt ihre radikale Konsequenz. Das ist das Erste. Jesus zeigt die radikale Konsequenz der Sünde. Vers 42. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen werde. Also die Sache mit dem Mühlstein war den Leuten damals vertraut. Damit war ein Eselsmühlstein gemeint, so steht das da auch wörtlich. Das war einer von zwei Steinen eines Mahlwerkes. Dieses Mahlwerk wurde von Eseln angetrieben, deswegen Eselsmühlstein, um Körner zu zermahlen. So müssen Sie sich das vorstellen. Und Jesus sagt nun, besser mit einem solchen riesigen Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen und dort ertränkt, als was? Was kann schlimmer sein, als nur mit einem Mühlstein um den Hals im Meer ertränkt zu werden? Das bleibt zunächst offen. Aber im nächsten Vers, Vers 43, wird es dann ausgesprochen. Vers 43, wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und dann wiederholt sich das noch zweimal, in Vers 45 und in Vers 47. Sie haben das vor sich. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und Vers 47, wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirfst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Die Verse 44 und 46, Sie sehen das auf Ihrem Gottesdienstblatt, sind in Klammern gesetzt, weil es sich dabei höchstwahrscheinlich um spätere Einschübe handelt. Also die sind in den frühen Manuskripten nicht enthalten. Das hat Jesus höchstwahrscheinlich nicht gesagt in der Situation. Die ältesten Manuskripte machen deutlich, dass diese Sätze in Vers 44 und Vers 46 da nicht stehen. Deswegen haben wir das auch eingeklammert. Aber der Satz selbst steht in diesem Text. Jesus hat ihn gesagt. Er findet sich nämlich in Vers 48. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, das steht auch in all den alten Manuskripten drin. Und da haben wir jetzt also das böse H-Wort. Und dieses böse H-Wort steht eben nicht nur in den Versen 43, 45 und 47. Es steht an vielen anderen Stellen, wo Jesus es gebraucht, in Lukas 12, Vers 5. Es steht in der Bergpredigt wohlgemerkt. Matthäus 5, Vers 22 und 29 folgende. Immer wieder redet Jesus davon. Keiner hat so oft über die Hölle gesprochen wie Jesus. Und das ist der erste Punkt, den er hier macht. Die logische Konsequenz der Sünde, die logische Konsequenz dieses vergifteten Verhältnisses zum Schöpfer, wenn keine Abhilfe geschaffen ist. Die logische Konsequenz ist die Hölle. Wie real, wie wirklich meint Jesus dieses Wort? Wie kommt er überhaupt dazu? Die Kirchengeschichte ist durchzogen von Versuchen, diesen Worten die Schärfe zu nehmen. Bis heute. Origenes zum Beispiel hat versucht, das sinnbildlich umzudeuten. Und er hat viele Nachfolger gefunden. Ein katholischer Kardinal hat gesagt, anlässlich von der Ereignisse von 9/11, das ist eine bittere Lektion, dass es die Hölle in unserer Mitte gibt. Robert Schuller, der Prophet des positiven Denkens, hat gesagt, die Hölle ist der Verlust des Stolzes. Anselm Grün meinte, wir dürfen hoffen, dass die Hölle leer ist. Die Hölle sei nämlich nur die Selbstverschließung der Menschen und diese würde von Gottes Liebe ja immer überwunden. Ein berühmter Literat hat gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Also es gibt viele Versuche, die Hölle zu versinnbildlichen, sie als einen innerweltlichen Zustand zu beschreiben. Das hat sich in den allgemeinen Sprachgebrauch auch so eingeschliffen, wenn jemand von einem schlimmen Ereignis berichtet, etwa einem furchtbaren Unfall, den er miterlebt hat, dann sagt man, das war die Hölle. Was sagt Jesus hier wirklich? Er verwendet ein aramäisches Wort. Das ist eigentlich ein aramäisches Wort, Gehenna, weil der Text in Griechisch geschrieben ist, ist das in griechische Buchstaben einfach umgesetzt, aber eigentlich ein aramäisches Wort. Und dieses Wort geht auf das Hinnomtal im Süden Israels zurück. Dort war zur Zeit Jesajas, also um 700 vor Christus, durch einige jüdische Könige Schlimmes geschehen, durch Ahas und Manasse. Die hatten nämlich dort in diesem Hinnomtal dem Moloch Kinderopfer gebracht. Das heißt, man hat Kinder bei lebendigem Leibe verbrannt, obwohl Gott dieses strengstens untersagt hatte. Und darum wurde dieses Hinnomtal, dieser Ort, auch Tophet genannt. In dem Wort für Tophet steckt der Begriff für Trommeln. Das Tophet-Tal, Trommeln, warum? Weil die getrommelt haben, wenn die Kinder bei lebendigem Leibe verbrannt worden sind, damit man das Schreien nicht hörte. Ein Ort des Schreckens. Und als dann der gläubige König Josia an die Macht kam, zerstörte er diesen Ort des Grauens, verwüstete ihn als Opferstätte und das Hinnomtal wurde schließlich zur Müllkippe umfunktioniert, wo inmitten des Mülls immer ein Feuer brannte. Das war die hebräische Form der Müllverbrennung. Und das Hinnomtal blieb als Gräuelstätte in Erinnerung. Auch in späterer Zeit wurden dort noch die Leichen von Kriminellen verbrannt. Zur Zeit Jesu wussten das die Leute und dadurch wurde dieses Tal des Grauens zum grausigen Symbol für die ewige Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt, wie Jesus sagt in Vers 48, und das Feuer nicht verlöscht. Dafür stand als Symbol diese Müllkippe. So hat es Jesus gesagt. Und diese Formulierung aus Vers 48 stammt aus dem Propheten Jesaja. Es ist das Wort, mit dem der Prophet Jesaja schließt. Jesaja 66, ganz am Ende, Vers 24. Da beschreibt er das Gericht über die Gottlosen. Und sie werden schauen, die Leichname derer, die abtrünnig waren, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Jesaja 46. Und Jesus sagt, so ist die Hölle. Und so hat es auch Johannes der Täufer ganz im Einklang mit Jesus verkündigt. In Matthäus 3 können wir das lesen, das Gericht Gottes. Er hat eine Worfschaufel in der Hand. Er wird die Spreu verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist also ein eindeutiger Befund. Und sowohl Vers 43 hier in unserem Text als auch Vers 48 betonen den ewigen Charakter dieses Zustandes, den niemals endenden Charakter der Hölle. In Matthäus 25 hat Jesus das nochmal bestätigt. Matthäus 25, Vers 41, da spricht er von der Hölle als von einem ewigen Feuer und in Vers 46 von einer ewigen Strafe. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Matthäus 25, Vers 46. Also eine ganz klare Gegenüberstellung. Entweder ewige Strafe oder ewiges Leben. Und das Adjektiv, was dort in der Regel verwendet wird, Aionios, kann man am besten übersetzen mit immerwährend, mit einem niemals enden Zeitraum. Man hat überlegt, ob das Feuer sinnbildlich oder wortwörtlich zu verstehen ist. Das kann man nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ist es nur ein Bild für eine schreckliche Realität oder ist es wortwörtlich als Feuer zu nehmen? Einiges spricht auch für ein Bild, weil die Bibel Feuer auch sonst gerne als Bild verwendet. Jesus kam auf die Erde, um ein Feuer anzuzünden, zum Beispiel Lukas 12, Vers 49. Oder Jesus hat in Offenbarung 1, 14 Augen wie Feuerflammen. Also da wird Feuer auch als Bild verwendet. Wie gesagt, es kann sein, dass damit reales Feuer gemeint ist oder dass Feuer nur ein Bild ist für eine grauenvolle, quälende Realität. Wir haben also ein erstes Ergebnis. Die Hölle ist das ewige Gericht. Ein realer Ort der Bestrafung. Und die Bibel spricht diese Wahrheit mit großem Schmerz aus. John Stott hat es gut formuliert. Er hat gesagt, it's a tearful tradition. Es ist eine tränenreiche Tradition, in der die treue christliche Kirche dieses predigen musste. A tearful tradition. Und das ist für unser Empfinden nur schwer zu ertragen. Darum gibt es so viele Versuche, auch dem zu entkommen. Aber wir sind nicht Gott. Prediger 5, Vers 1, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Wir sind nicht Gott und Gott hat es uns hier offenbart. Und ihr Lieben, wir müssen einsehen, dass unsere Erkenntnis sehr begrenzt ist. Wie schon der geniale Mathematiker Blaise Pascal formulierte, die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist die Erkenntnis, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Das ist die letzte Erkenntnis der Vernunft. Und sie ist nur schwach, sagt Pascal, wenn die Vernunft nicht zu dieser Erkenntnis gelangt. Dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen einfach übersteigen. Wir gucken nicht in die Zukunft. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns das offenbart. Und es ist vernünftig, dem zu glauben, was Jesus hier sagt, weil Jesus es sagt, weil er es sagt. Das ist also das erste Argument, mit dem Jesus uns hilft, die Sünde realistisch einzuschätzen. Er zeigt die radikale Konsequenz der Sünde. Wenn man der Sünde ihren Lauf lässt, dann bringt sie uns in die ewige Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und dann bringt Jesus ein zweites Argument. Ein zweites Argument, das uns davor schützen soll, die Sünde zu unterschätzen. Zweitens, er fordert radikale Distanz von der Sünde. Erstens hatten wir gesagt, er zeigt die radikale Konsequenz der Sünde. Zweitens, er fordert radikale Distanz von der Sünde. Zunächst warnt er uns davor, andere Christen zum Sündigen zu verleiten. Vers 42. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt würde. Also, er warnt uns, andere Christen zum Sündigen zu verleiten. Die Kleinen, im Abschnitt davor hatte Jesus ja auch von unserer Verantwortung für die Kinder gesprochen. Sie erinnern sich an letztes Mal. Verse 36 und 37. Und jetzt nimmt er das wieder auf und sagt, hey, wer ein Kind zum Sündigen verleitet, wer einem Kind sein Verhältnis zu Gott weiter vergiftet, der sehe sich vor. Und wodurch können wir Kinder zum Sündigen verleiten? Dadurch, dass wir sie nicht über Gott informieren. Dass wir sie aufwachsen lassen, ohne zu sagen, wer Gott ist und dass sie vor einem heiligen Gott leben. Wodurch können wir Kinder zum Sündigen verleiten? Dadurch, dass wir sie falsch über Gott informieren. Wie viele Religionslehrer und andere haben Kinder, weil sie es selber nicht besser wussten, falsch über Gott informiert, wenn sie gesagt haben, Gott hat die Welt nicht wirklich geschaffen, Jesus hat die Wunder nicht wirklich getan, es gibt gar nicht wirklich eine Hölle, Gott ist nicht so, wie die Bibel es sagt, falsch informiert. Und Jesus sagt, es wäre besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt würde und er in das Meerestiefe versenkt würde. Wodurch können wir Kinder zum Sündigen verleiten? Dadurch, dass wir ihnen ein schlechtes Beispiel vorleben. Dadurch, dass wir ihnen etwas als normal oder gut vorleben, was in Gottes Augen böse ist. Auch dadurch können wir unsere Kinder zum Sündigen verleiten. Jesus sagt, hüte dich davor, eines von diesen Kleinen zur Sünde zu verleiten. Und der Zusammenhang macht deutlich, dass Jesus außerdem mit den Kleinen hier nicht nur die Kinder, sondern auch seine Jünger meint. Also heute die Christen, so wie Paulus sich der Kleine nannte. Paulus heißt ja lateinisch der Kleine. Und hier sind auch wir gemeint, Christen, die Kleinen. Wir wissen uns von Jesus abhängig, wie die Kleinen, von den Eltern. Und gleichzeitig steckt in diesem Begriff meine Kleinen auch eine große Warmherzigkeit, eine unendliche Fürsorglichkeit Jesu, dass er sagt, Leute, ich stelle mich vor euch, ich beschütze euch, ich verteidige euch, das schwingt hier auch mit. Und Jesus sagt, ich stehe für meine Leute ein, ich beschütze meine Kleinen. Und wer einen von meinen Schützlingen zum Sündigen verleitet, der sehe sich vor. Radikale Distanz von der Sünde. Und wodurch kann das geschehen, dass auch wir andere Christen zum Sündigen verleiten? Durch falsche Lehre. Dadurch, dass wir ihnen bestimmte Dinge als in Gottes Sinne darstellen, die nicht in Gottes Sinne sind. Durch falsche Lehre verleiten wir sie zum Sündigen. Durch ein schlechtes Vorbild. Wieder das Gleiche. Und dadurch, dass wir dazu beitragen, dass ihr Gewissen abgestumpft wird, dass wir sie bedrängen, Dinge zu tun, von denen sie in ihrem Herzen nicht sicher sind, ob es auch in Gottes Willen ist, dass wir ihr Gewissen abstumpfen. Und deswegen hat Paulus so drum gekämpft, das Gewissen der Mitchristen zu schonen. Und die Reformatoren haben das gelernt und haben gesagt, es ist nie gut, etwas gegen das Gewissen zu tun. Wir verleiten andere Christen zum Sündigen, wenn wir zur Abstumpfung ihres Gewissens beitragen. Und ihr Lieben, das ist eine der schlimmsten Schädigungen, die wir einem anderen Menschen zufügen können, wenn wir ihn zum Sündigen verleiten. Denn damit verschlimmern wir die Vergiftung seines Verhältnisses zu Gott. Und deshalb fordert Jesus radikale Distanz von der Sünde. Aber er warnt uns nicht nur davor, andere Christen zum Sündigen zu verleiten, sondern er warnt uns auch davor, uns selbst zum Sündigen zu verleiten und mit der Sünde zu spielen. Und davon reden die Verse 43 bis 48. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, mach es ebenso. Verstehen Sie? Die konkreten Beispiele, die Jesus hier nennt, die zeigen etwas ganz deutlich. Sünde ist nichts Abstraktes. Sünde ist nicht einfach etwas Philosophisches. Sünde ist nicht nur ein Konzept, sondern ganz konkret. Sie wirkt sich ganz konkret in meinem praktischen Leben aus. Meine Hand, sagt Jesus, kann mich zum Sündigen verführen. Wonach greifst du? Mein Fuß kann mich zum Sündigen verleiten. Wo gehe ich hin? Wo mache ich mit? Wo komme ich dazu? Und wo bleibe ich ganz gezielt weg? Mein Auge kann das Einfallstor zum Sündigen werden. Was sehe ich mir alles an? Wonach giere ich mit meinen Augen? Worauf werfe ich neidische oder begehrliche Blicke? Jesus hat das schon in der Bergpredigt angesprochen, in Matthäus 5, Vers 28. Da sagt er, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und dann kommt wieder dieser Satz, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall führt, so reißt es aus und wirfst von dir, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Hand, Fuß, Auge. Radikaler kann man das nicht formulieren. Und dabei ist vom Zusammenhang, vom Kontext her völlig klar, dass Jesus diese Anweisung hier symbolisch meint, dass er sie bildlich meint. Das ist keine Anweisung zur Selbstverstümmelung. Was würde das auch bringen? Ne? Hätten wir ein Auge rausgerissen, wäre das andere ja immer noch da. Und hätten wir das zweite Auge auch noch rausgerissen, hätten wir die Bilder immer noch im Kopf. Was würde das bringen? Und der Beweis dafür, dass das hier symbolisch gemeint ist und nicht Anleitung zur Selbstverstümmelung, den finden wir schon zwei Kapitel vorher, nämlich in Markus 7. In Markus 7, wir haben das ausführlich studiert, wo Jesus das Epizentrum der Sünde benennt. Sozusagen die Quelle, aus der dieses ganze Gift gespritzt wird. Und wir wissen, es ist das Herz. Markus 7, Vers 20. Ich erinnere nochmal, und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, das vergiftet ihn, das vergiftet sein Gottesverhältnis. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und die vergiften den Menschen. Die machen ihn unrein. Das ist der Befund. Und jetzt fragen wir weiter, warum verwendet Jesus dann diesen extremen Vergleich? Mit der Hand, mit dem Fuß, mit dem Auge. Und man könnte noch weitere Körperteile hier anfügen. Er hätte auch vom Mund reden können, von den Ohren. Wem leihen wir unser Ohr? Worauf hören und worauf achten wir? Und Jesus fordert hier alltägliche Entscheidungen. Er sagt, radikale Distanzierung von der Sünde. Wenn deine Hand dich zum Sündigen verleitet, hau sie ab. Wenn dein Fuß das Problem ist, hau ihn ab. Ist es das Auge, reiß es aus. Bildlich gemeint. Warum so extrem? Zum einen zeigt Jesus hier die Radikalität, mit der wir die Sünde ablehnen sollen. Wir sollen nicht so ein bisschen gegen die Sünde sein und uns so ein bisschen Restsünde noch gönnen. Sondern Jesus macht deutlich die Radikalität, mit der wir uns distanzieren sollen von der Sünde. Ein Ausleger, Ferguson, hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, es muss unser Anliegen sein, auch wenn wir das in der Praxis nicht schaffen. Keiner von uns schafft das in der Praxis, weil wir hier eben auch noch Sünder sind auf dieser Erde. Aber es muss unser Ziel sein, unser Anliegen sein. Und der Heilige Geist will dieses Anliegen ja auch in unserem Herzen immer mehr Gestalt gewinnen lassen. Ferguson sagt, es muss unser Anliegen sein, die Sünde vollständig zu überwinden. Sonst werden wir überhaupt keinen Erfolg gegen ihren Einfluss haben. Also es hilft nicht, wenn wir sagen, ja, so ein bisschen weniger sündigen kommende Woche. sondern unser Ziel soll sein, wir wollen nicht sündigen, Herr, wir wollen dir treu sein, wir wollen dir ganz gehorsam sein und dienen. Und dann werden wir natürlich an der einen oder anderen Stelle vermutlich fallen und wieder Vergebung brauchen. Aber diese Radikalität, das soll unser Ziel, unsere innere Einstellung sein. Herr, mach mich ganz frei von diesen Sachen. Und vor allem in meinem Herzen. Das ist das eine, warum Jesus so drastisch redet, um die Radikalität deutlich zu machen, mit der wir uns distanzieren sollen von der Sünde. Aber dann noch ein zweiter Grund. Zugleich verweist uns dieser extreme Vergleich noch auf eine andere Tatsache. Und wissen Sie worauf? Auf die Unmöglichkeit, aus eigener Kraft mit unserer eigenen Sünde fertig zu werden. Keiner kann sich das Auge selber rausreißen. Ich habe einen Freund, der ist Augenarzt. Nicht mal der würde das können. Keiner kann es. Und ein Kapitel später wird den Jüngern diese Unmöglichkeit dämmern. Ein Kapitel später. Und dann werden sie fragen in Markus 10, Vers 26, weil ihnen das plötzlich dämmert. Keiner packt das. Wer kann dann überhaupt selig werden? Markus 10, Vers 26. Wer kann überhaupt in den Himmel kommen? Wer kann dann überhaupt der Hölle entgehen? Wenn es so ernst ist. Und wissen Sie, was Jesus ihnen antwortet? Markus 10, Vers 27. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jetzt atmen wir einmal tief durch. Und das heißt nämlich, auch mit der Sünde in deinem und in meinem Leben kann nur Gott fertig werden, niemand sonst. Und das vergiftete Verhältnis zwischen ihm und dir und mir kann nur Gott entgiften und niemand sonst. Und wenn du also zum Leben eingehen willst, wie es hier in Vers 43 und in Vers 45 steht, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, es ist besser, als dass du in der Hölle endest. Vers 45, dass du lahm zum Leben eingehst, besser, als wenn du in der Hölle endest. Dass du einäugig zum Leben eingehst, 47, in das Reich Gottes gehst. Wenn du das willst, statt in die Hölle zu kommen, statt in die Hölle geworfen zu werden, dann wirst du das nicht aus deiner eigenen Kraft heraus bewerkstelligen können. Du wirst es nicht. Ja, du hast eine echte Verantwortung. Ja, du bist keine Marionette. Ja, du bist nicht jemand, der nur an fremden Fäden tanzt. Du greifst und schlägst mit deiner Hand. Du äußerst bestimmte Laute und Gedanken mit deinem Mund. Du gehst konkrete Schritte mit deinem Fuß, die du vorher in deinem Herzen ausgedacht hast. Ja, du hast Verantwortung. Du schaust mit deinem Auge auf ganz bestimmte Ziele, die du anvisierst und fokussierst. Und du schaust in ganz bestimmte Videos. Und du planst dein Leben und deine Wochengestaltung und deine Sonntagsgestaltung nach ganz bestimmten Kriterien, die du, wenn es schlecht läuft, selber bestimmst. Du machst das, du nimmst dir die Freiheit. Aber es ist keine wirkliche Freiheit. Und du wirst dein Sündenproblem nicht selber lösen können. Wie begrenzt sind unsere eigenen Möglichkeiten, auch wenn wir es noch so ernst meinen. Und wir können uns nicht ein Körperteil nach dem anderen abhacken und selbst wenn wir es könnten, kämen wir immer noch nicht an das Epizentrum ran. Im Herzen. Wenn du wirklich von deiner Sünde distanziert werden willst, dann gibt es am Ende des Tages dafür nur eine Chance. Du musst den Weg akzeptieren, den Jesus seinen Jüngern in diesen Tagen immer wieder vor Augen stellt. Wie er das zum Beispiel in Vers 30 gemacht hat und an so vielen anderen Stellen. Markus 9, Vers 30. Wir haben es noch in Erinnerung, beziehungsweise Vers 31. Er lehrte seine Jünger und sprach, Markus 9, Vers 31, der Menschensohn, also Jesus, wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Und dann erklärt Jesus immer wieder, warum das nötig ist, warum er das zulässt, obwohl er sich dem entziehen könnte. Weil er den Weg an dieses Kreuz gehen muss, um die Strafe zu tragen und die Schuld auszuräumen, die sonst an uns gerechterweise kleben bleiben müsste, weil Gott heilig ist und weil Schuld weggetragen werden muss, wegen der Reinheit Gottes. Und Jesus geht diesen Weg und er trägt unsere Strafe und er liefert sein Leben aus als Sühnopfer für mich und für dich. Der Menschensohn wird überantwortet werden. Und damit haben wir den dritten und letzten und entscheidenden Hinweis, mit dem Jesus auf unser Sündenproblem reagiert. Wir hatten gesagt, erstens, Jesus zeigt die radikale Konsequenz der Sünde, Hölle. Zweitens, Jesus fordert radikale Distanz von der Sünde. Hack es ab. Aber das können wir nicht aus eigener Kraft und nicht so, dass es ausreichen würde. Und darum drittens, und das ist das Entscheidende, Jesus schenkt radikale Vergebung der Sünde. Das ist das Dritte. Jesus schenkt radikale Vergebung der Sünde. Und darum muss er jetzt sich und die Jünger auf den Weg nach Jerusalem vorbereiten. Das schwingt ja in all diesen Kapiteln jetzt mit. Vorbereitung auf Jerusalem, Vorbereitung auf die Passion. Und die Jünger? Die Jünger haben alles getan, um diesen Weg ans Kreuz zu verhindern, weil sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht kapiert haben, dass sie das brauchten. Weil sie es genauso wenig verstanden, wie wir heute die Sache mit der Hölle verstehen. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Gott handeln sollte und was er lassen sollte. Und dann messen wir die Bibel an unseren Vorstellungen und merken nicht einmal, wie sinnlos das ist und wie unreif und wie inkonsequent. Denn dieses wichtigste Verhältnis unseres Lebens, wissen Sie, dieses wichtigste Verhältnis unseres Lebens, das überblicken wir doch einfach nicht. Wir übersehen ja nicht mal die menschlichen Verhältnisse, in denen wir leben, in der Regel. Wie vieles bleibt uns da verborgen? Wie vieles bleibt uns da rätselhaft? Ich muss in dem Zusammenhang denken an ein Zitat des früheren Außenministers Hans-Dietrich Genscher, der mal befragt wurde über sein Verhältnis zur englischen Sprache. Und er antwortet darauf, mein Verhältnis zur englischen Sprache lässt sich genauso beschreiben wie mein Verhältnis zu meiner Frau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. Wir durchblicken es nicht. Nicht mal in menschlichen Zusammenhängen ist das der Fall. Wie viel mehr gilt das für unser Verhältnis zu unserem Schöpfer? Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass er uns die entscheidenden Informationen gibt und er hat sie uns offenbart hier in seinem Wort. Und deshalb studieren wir ja Woche für Woche in der Bibel, wie das die christliche Gemeinde seit 2000 Jahren tut. Deshalb studieren wir Woche für Woche in der Bibel, weil wir Gottes Wahrheit kennen müssen. Und dabei erfahren wir, Gott sei Dank, nicht nur von der radikalen Konsequenz der Sünde, sondern auch von Gottes unvorstellbaren Weg, wie er uns Zugang zu seiner radikalen Vergebung verschafft. Das eine hätten wir uns genauso wenig ausdenken können wie das andere. Francis Chan, ein begabter Theologe aus San Francisco, hat genau diesen Befund klarsichtig beschrieben in seinem Buch, das in der deutschen Übersetzung heißt, was Gott über die Hölle sagt und was wir daraus gemacht haben. Und da schreibt Francis Chan, vieles, was Gott uns in der Bibel berichten lässt, hätte ich, also Francis Chan, definitiv niemals gemacht, wenn ich Gott gewesen wäre. Und dann fügt er hinzu, wir dienen einem Gott, dessen Wege unerklärlich sind, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Letzten Endes sollten uns die Gedanken Gottes zur Freude führen, denn genau diese Gedanken waren es doch, die auch das Kreuz ersannen, also dem Ort, an dem sich Gerechtigkeit und heiliger Zorn küssen, an dem das zusammenkommt, dass ein heiliger, gerechter Gott, der zornig sein muss gegenüber dem Bösen, dass er seiner Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelft und uns trotzdem nicht vernichtet, weil er selbst in seinem geliebten Sohn die Strafe für uns trägt. Und weiter schreibt Chan, wäre es Ihnen eingefallen, fehlerhafte Menschen von ihrer Schuld zu erretten, indem Sie Ihren Sohn auf die Erde sandten, damit er dort menschliche Gestalt annähme? Wäre es Ihnen eingefallen, die Schöpfung durch den Schoß einer jungen jüdischen Frau selbst zu betreten und in einer Krippe zu liegen? Hätten Sie zugelassen, dass Ihre eigenen Geschöpfe Ihren Sohn foltern, sein Fleisch zerreißen und Nägel durch seine Hände und Füße treiben, wenn Sie Kinder haben? Stellen Sie sich das vor. Ich bin fast sicher, schreibt Francis Chan, dass ich das nicht getan hätte, wenn ich Gott wäre. Tja, und jetzt sind Sie froh, dass ich nicht Gott bin, oder? Und er fügt hinzu, es ist unglaublich arrogant, sich auszusuchen, welche uns unverständliche Wahrheit wir akzeptieren wollen und welche nicht. Niemand würde gern auf Gottes Rettungsplan verzichten, auch wenn er ihn nicht völlig versteht. Genauso wenig aber sollten wir Gottes Entscheidung mit der Hölle geringschätzig abtun, weil sie uns nicht gefällt. Es ist Gottes Weg, es ist Gottes Wahrheit. Und nur weil Gott diesen radikalen Weg gegangen ist, gibt es die Chance auf radikale Vergebung der Sünde. Paulus, der geniale Denker, Paulus kam sein Leben lang aus dem Staunen nicht mehr heraus, nachdem er von Jesus erfahren hatte, warum Jesus am Kreuz sterben musste und dann wieder auferstanden ist. Und Paulus hat davon immer wieder geschrieben, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Und man hört ihm noch das Staunen an, wenn er hier schreibt, 2. Korinther 5, 21, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Christus, für uns zur Sünde gemacht. Er hat das alles auf ihn geschmissen, damit wir, schreibt Paulus weiter, in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott bestehen kann. Unvorstellbar, er hat es gemacht. Und dann sagt Paulus, und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, weil diese Wahrheit so groß ist. Und wir bitten euch in seinem Namen, lasst euch versöhnen mit Gott. Glaubt ihm doch, gebt doch zu, dass ihr ihn braucht. Denn jetzt ist der Weg frei. Jetzt kann meine Schuld vergeben werden. Jetzt kann mein Verhältnis zu meinem Schöpfer vollständig entgiftet werden. Und selbst wenn ich in dieser Welt immer noch mit meiner Sünde zu kämpfen habe, und selbst wenn ich mich sehr gut in diesem zerzausten Menschen wiederfinde, den Jesus hier in unseren Versen beschrieben hat. Wie gut finden wir uns darin wieder? Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst. Aber zum Leben eingehst. Es ist besser für dich, dass du, Vers 45, lahm zum Leben eingehst, als dass du mit beiden Füßen in der Hölle landest. Aber zum Leben eingehst. Es ist besser für dich, 47, dass du einäugig in das Reich Gottes kommst. Aber in das Reich Gottes kommst. Selbst wenn ich mich in diesem zerzausten Menschen so gut wiederfinde, werde ich zum ewigen Leben eingehen. Ich werde in das Reich Gottes eingehen. Ich werde in den Himmel kommen, weil Jesus mir diese radikale Vergebung meiner Schuld geschenkt hat. Und ich sie dankbar von ihm abholen durfte und sage, Herr, lass es für mich gelten. Das Sündenproblem ist lösbar geworden. Und damit sind die vielen anderen Probleme, die wir auch noch mit uns rumtragen, nicht einfach weggewischt. Sie sind nicht einfach weggewischt, aber sie haben ihre Macht über uns verloren. Ich komme zum Schluss. Vor wenigen Tagen starb in einem Dorf irgendwo in Norddeutschland eine liebe Mitchristin, die wir seit vielen Jahren kennen durften. Diese Frau hatte wahrlich ein schweres Leben. Sie war früh geschieden worden. Sie litt seit langem an einer seelischen Krankheit, die immer wieder aufbrach. Man konnte es mit Medikamenten einigermaßen in den Griff bekommen, aber nie ganz. Aber diese Frau hat in ihrer ganzen Not den Weg zu Jesus gefunden. Und sie hat erfahren, was radikale Vergebung durch Jesus bedeutet. Und dadurch wurde ihr Leben nicht unbedingt leichter. Aber es wurde echt verändert. Ihr Dorf, in dem sie lebte und das es ihr wahrlich nicht leicht machte. Ihr Dorf wurde ihr ein Herzensanliegen, die Menschen dort. Wie vielen hat sie das Evangelium von Jesus weitergesagt? Wie viele Bücher und christliche Kalender hat sie an einzelne Menschen verschenkt? Und wenn man jetzt durch die Häuser dieses Dorfes ginge, würden in 70% dieser Häuser auf irgendwelchen Bücherregalen oder in irgendwelchen Ecken garantiert ein Buch von dieser Frau stehen, das sie denen geschenkt hat. Sie hat es getan aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu ihren Leuten. Ihre Kinder haben sie verhöhnt dafür. Ihre Kinder haben das verspottet, was ihnen zu hoch war. Aber diese gebeutelte Christin hat nie aufgehört, auch für ihre Kinder zu beten. Und jetzt ist sie heimgegangen und garantiert nicht in die Hölle. Und an ihrem Leben hat sich erfüllt, was der alte Bischof Hermann Betzel ausgedrückt hat, als er sagte, wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim, du bist daheim. Ganz schön zerzaust ist sie dort angekommen, aber angekommen. Und in einem letzten Brief, den man jetzt unter ihren letzten Sachen fand, erstrahlt noch einmal das ganze Geheimnis ihres Lebens. Es ist der Bibelvers, den sie sich als Predigttext für ihre Beerdigung ausgesucht hat. Dieser Vers steht im Buch Hiob Kapitel 19 und er lautet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Erlöser bist. Und dass wenn wir dich haben, dass wir alles haben, Herr. Du hast uns in deinem Wort sehr drastisch gezeigt, was die Realitäten unseres Lebens sind. Danke, dass du radikale Vergebung schenken willst, Herr, und dass deine Türen immer noch weit offen sind, dass du rufst und einlädst. Und lass es doch geschehen, dass noch viele Menschen zu dir finden und dass sie begreifen, du wartest nur auf sie und du rufst sie und du lädst sie ein, sich vor dir zu beugen. Danke dafür, dass du der heilige und allmächtige Gott bist. Und dir gebührt alle unsere Ehre in Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.